Metal Podcast.
Sommerspezial.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Sommerspezial bei Rost und Stahl. Es dürfte eins der letzten Sommerspezials werden, denke ich mal, weil zum einen ist der Sommer bald vorbei und ich hoffe, dass auch der Stefan bald wieder Zeit hat, hier ein bisschen mitzuwirken. Aber bis dahin werde ich euch noch ein bisschen unterhalten. Ja, wir hatten mal vor einiger Zeit angefangen, eine kleine Reihe zu machen, und zwar, das war Hoshis Veranstaltungs 1x1 oder Veranstaltungs ABC, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es genannt hatten. So lange ist schon her, und zwar haben wir euch ja darüber ein bisschen aufgeklärt, was man so alles beachten muss, wenn man Veranstaltungen macht. Und ja, da wollte ich jetzt mal dran anknüpfen und dachte, das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, euch mal hier so ein bisschen den trockenen Stoff ein bisschen näher zu bringen. Und wollte mal ein bisschen über Nebenkosten reden, die ihr vielleicht nicht sofort auf dem Schirm habt, wenn ihr an Veranstaltungen denkt und vielleicht plant, selber eine Veranstaltung durchzuführen. Ich versuche es ein bisschen knapp zu halten, weil es ist tatsächlich ein bisschen dröge. Ich versuche es anschaulich zu machen und euch da nicht total mit zu langweilen. Ja, und ich habe im Wesentlichen drei Punkte, die ich da in dem Bereich unterbringen möchte. Der erste größere Punkt ist die Künstlersozialkasse, der zweite ist die GEMA und der dritte Punkt, da habe ich mir Hilfe für geholt, da geht es um Versicherungen, also Veranstalterpflicht und sowas. Und da habe ich vor längerer Zeit schon ein Interview geführt mit einem Freund von mir, mit dem René, der ist auch Hörer und Supporter von uns, vielen Dank dafür. Die Supporter unter euch, die kennen ihn vermutlich auch schon, weil wir machen im Supporter-Feed ja hin und wieder mal solche Folgen, wo ich dann mit den Supportern quatsch und die sich ein bisschen vorstellen können und ja, dann mal so erzählen, was sie so an Musik mögen und wie sie zu diesem Podcast gekommen sind und solche Sachen. Also wenn ihr Supporter seid, dann hört das gerne mal. Wenn ihr keine Supporter seid, dann werdet Supporter, dann könnt ihr das auch hören. So, genug der Eigenwerbung. Fangen wir mal an. Die Künstlersozialkasse. Ja, das ist so ein Ding. Die ist im Wesentlichen das, was der Name schon sagt, eine Sozialkasse für Künstler. Jetzt allerdings nicht für alle, sondern für freischaffende Künstler, die da Mitglied sind. Da gibt es auch bestimmte Pflichten, das kenne ich jetzt aus Künstlerperspektive alles nicht so sehr genau, das ist auch gar nicht alles so aufwendig. Im Grunde geht es um Folgendes: Wenn ihr normale Freelancer seid, sagt man jetzt mittlerweile, ne? Also wenn ihr einfach so freischaffende Menschen seid, die, was weiß ich, irgendwie völlig willkürliches Beispiel, Programmierer sind, wie zufällig ich gerade bin, dann könnt ihr ja auch auf eigene Rechnung arbeiten. Und in dem Fall seid ihr dann erstmal nicht sozialversicherungspflichtig, weil ihr eben selbstständig seid. Und da ist es dann so, wenn ihr euch freiwillig pflichtversichert, was eine sehr schöne Wortkombination ist, freiwillig pflichtversichert, also mit anderen Worten, wenn ihr in die gesetzliche Krankenkasse eintretet, obwohl ihr halt eigentlich nicht müsstet, dann bezahlt ihr den Arbeitnehmer- und den Arbeitgeberanteil. Das ist so der wesentliche Unterschied dann zu Leuten, die angestellt sind, die dann nur den Arbeitnehmeranteil bezahlen. Den Arbeitgeberanteil bezahlt, wie der Name schon sagt, der Arbeitgeber. So, das erstmal dazu als kleine Vorrede. Wenn ihr jetzt Künstler seid, dann habt ihr gewisse Sonderrechte, weil da gibt es nämlich mit der KSK dann die Möglichkeit zu sagen, ja Moment, ich möchte auch nur den Arbeitnehmeranteil bezahlen. Und das funktioniert dann so: Wenn ihr Aufträge kriegt von, ja, was weiß ich, irgendwelchen Firmen oder eben auch von Veranstaltern, also ne, hier geht es jetzt ja um Veranstaltungen, deswegen angenommen, ihr seid, was weiß ich, Musiker, also höchstwahrscheinlich Musiker, und ein Veranstalter bucht euch und sagt, ich bezahle euch Gage X, dann muss er nicht nur die Gage X bezahlen, und da wird es jetzt interessant hier für das Veranstaltungs-1x1, er muss nämlich noch 5% extra an die KSK abführen. Das muss der Künstler, wenn er da Mitglied ist, halt auch machen. Und ja, das ist dann eben der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberanteil. Der liegt bei 5% der vereinbarten Gage. Und dazu ist man pflichtig. Das wird einmal im Jahr gemeldet von der Veranstalter oder beziehungsweise der Auftraggeber, müsste man vielleicht eher korrekterweise sagen, muss das einmal im Jahr melden, was da so an Gagen gezahlt wurde, und dann wird entsprechend davon dann berechnet, wie viel KSK ihr jetzt löhnen müsst. Das müsst ihr natürlich dann auf die Veranstaltung in eurer Kalkulation ummünzen, um dann zu gucken, ob die Veranstaltung profitabel war oder nicht, und das eben halt in eure Kalkulation mit aufnehmen. Da gibt es eine ganze Menge Kritik dran, will ich jetzt gar nicht allzu sehr drauf eingehen. Aus Künstlersicht ist es so, dass wohl Ja, also viele Künstler, die da nicht so ganz mit einverstanden sind, sagen, das ist gegebenenfalls ein Wettbewerbsnachteil, weil andere Branchen das nicht haben, habe ich ja schon gesagt. Also wer jetzt nicht im künstlerischen Bereich unterwegs ist, der bezahlt dann eben keine KSK und der muss dann auch nicht seinem Auftraggeber diese Kosten dann zusätzlich aufdrücken, beziehungsweise der Auftraggeber muss das nicht machen. Also ein Programmierer muss keine KSK abführen. Warum muss es ein Künstler? Das ist natürlich nett für Künstler, dass die dadurch dann eben nicht ganz so viel selber bezahlen müssen, aber es kann halt, wie gesagt, auch ein Wettbewerbsnachteil sein. Vor allen Dingen, weil es möglicherweise so läuft, dass wenn ihr jetzt irgendwie eine Werbeagentur beauftragt, die nur angestellte Künstler hat und die euch jetzt irgendwas Künstlerisches macht, dann müsst ihr keine KSK dafür bezahlen. Wenn ihr jetzt aber denjenigen, der euch, was weiß ich, den Werbetext da gemacht hat oder irgendwas designt hat, direkt beauftragt und der ist KSK-Mitglied, dann müsst ihr die 5% bezahlen. Ja, und das wird dann als Wettbewerbsnachteil ausgelegt und kann ich auch verstehen. Aber wie gesagt, ist jetzt Künstlerperspektive, ist für mich als Veranstalter jetzt gerade nicht so super relevant. Wichtig ist für die Kalkulation 5% der Gage. Klopft das vorher ab bei euren Künstlern, ob die da Mitglied sind, ob das relevant ist für die. Wenn ja, dann plant das mit ein und meldet gegebenenfalls dann auch das bei der KSK an alles, damit das alles rechtens ist, weil wenn ihr das nicht macht, dann ist das im Wesentlichen sowas wie Sozial, ich weiß gar nicht, wie sagt man dazu, wenn Sozialversicherungen nicht bezahlt werden, also das ist halt kein Kavaliersdelikt, das kann halt echt auch Ärger geben. Da gab es in der Vergangenheit auch schon viel Ärger, weil das nicht so wahnsinnig bekannt ist und selbst große Konzerne ja irgendwelche Künstler beauftragt haben und das halt über Jahre nicht bezahlt haben, nicht weil sie schlechte Menschen sind, also oder schlechte Konzerne, keine Ahnung, aber weil sie es halt schlicht nicht wussten. So, jetzt wisst ihr es, also beachtet es, kalkuliert es mit ein und drückt es dann ab. Ja, dann der andere Punkt, hatte ich ja versprochen, ist die GEMA. Über die habe ich hier im Rahmen des Podcasts ja schon ein paar Mal gesprochen und auch nicht immer nur positiv, um es mal so zu formulieren. Und ja, die kann einen halt schon ganz schön ärgern. Und das kann sie bei Veranstaltungen auch. Und da ist es jetzt so, die GEMA, das ist die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Und die hat ihren Sitz in Berlin und die gibt es seit 1933 und das ist so ein ziemlich deutsches Ding. Ja, das stimmt nicht ganz, es gibt ähnliche Organisationen auch in anderen Ländern, aber ich glaube, Deutschland war da schon ziemlich weit vorne, weil die ja eben auch schon so früh mit dabei waren. Und ja, was macht die GEMA? Die GEMA kümmert sich nicht so sehr um die Leute, die auf der Bühne stehen bei euch. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen paradox an, weil ich habe doch da Musiker auf der Bühne stehen, also Bands. Die kümmert sich um die Komponisten. Also das heißt, jetzt in unserem Segment häufig die gleichen Leute. Also Komponist steht auf der Bühne, also was weiß ich, der Gitarrist schreibt die Songs, der Sänger schreibt die Texte, also stehen die Komponisten auf der Bühne. Und um die kümmert sich die GEMA. Das muss allerdings tatsächlich ja nicht immer so sein. Denkt an Coverversionen, denkt möglicherweise bei größeren Acts auch daran, dass der Komponist vielleicht irgendwann mal beauftragt wurde. Was weiß ich, vielleicht ist es der Produzent, der im Studio mit dabei war und gesagt, und die Band hat gesagt, boah, wir brauchen noch zwei Songs, weil wir sonst nicht hier auf unsere 35 oder 40 Minuten kommen. Und dann hat vielleicht der Produzent noch ein, zwei Songs beigesteuert und ist damit dann der Komponist. Oder andere Künstler, die dann gefragt werden. Ich weiß gar nicht, da gab es doch irgendwie, hat nicht Meat Loaf auch irgendwie für 1000 andere Leute Songs geschrieben? Und keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, das kommt halt öfter dann mal vor. In unserem kleinen Segment meistens eher nicht. Ne? Jetzt kann es natürlich aber auch sein, dass eine Band, die länger existiert, dann auch den Komponisten möglicherweise gar nicht mehr in ihren Reihen hat, sondern dass ja der halt vielleicht die Band verlassen hat. Ne? Und auch dann ist der Komponist nicht zwingend auf der Bühne. Lange Rede, kurzer Sinn. Die GEMA kümmert sich eben um diese und das heißt, die profitieren auch von der GEMA. Die müssen Mitglied sein, um davon zu profitieren und in dem Moment, wo die Mitglied sind, fängt für euch als Veranstalter der Ärger an. So, wie läuft das? Ihr geht auf gema.de und überlegt euch einfach mal, was habe ich denn überhaupt vor? Was für eine Veranstaltung will ich planen? Und dann sagen wir mal, ich habe jetzt mal hier das Datum von heute genommen. Ich nehme ja auf am 31. August. Also es gibt so einen schönen Preisrechner und dann wollen die so ein paar Sachen wissen. Sowas wie, wann beginnt die Veranstaltung, wann endet sie, wie teuer ist es und wie viele Leute können maximal dran teilnehmen. So, da ist schon gleich der erste kleine Pferdefuß drin. Hier geht es nicht darum, wie viele Leute kommen tatsächlich, sondern wie viele können teilnehmen. Also wenn ihr jetzt sagt, ich habe hier eine Halle für 1000 Leute, ich verkaufe aber nur 500 Tickets, dann ist das okay, wenn ihr da 500 reinschreibt. Aber wenn ihr sagt, ich habe hier ein Open-Air-Gelände, da können theoretisch, was weiß ich, 100.000 teilnehmen und ich plane auch 100.000 hier dran teilnehmen zu lassen, dann müsst ihr das erstmal so anmelden. Wenn dann nachher nur 5 kommen, ist das schlecht. Dazu später mehr. Aber wir sagen mal, wir fangen um 12 an heute, also ist jetzt schon vorbei, und wir enden um 23 Uhr, also schönes Festival, so einen schönen Nachmittag und Abend. Und wir sagen mal, wir nehmen 35 Euro dafür und, keine Ahnung, ist so eine kleinere Halle, da gehen 500 Leute rein, so ein kleiner Club. Dann wollen die noch wissen, ob wir zusätzliche Musikwiedergaben bzw. Pausenmusik haben. Ja, haben wir, weil wir haben Changeover und da soll es nicht ganz so ruhig sein, also lassen wir ein bisschen Musik vom Band laufen. Und ja, dann wird noch gefragt, ob wir Sponsoring oder andere Geldwertevorteile kriegen. Sagen wir mal ja, einfach nur für die Rechnung. Und dann klicken wir mal auf Preis ermitteln und siehe da, wir dürfen für diese Veranstaltung mit 500 Leuten und 35 Euro Eintritt 137,94 Euro bezahlen. Das ist jetzt tatsächlich nicht so viel, finde ich. Also bei 35 Euro Eintritt und 500, das ist wirklich zu verschmerzen. Wo es ein bisschen unfair wird, ist, dass es nach unten hin relativ schnell nicht mehr so den Unterschied macht. Ich kann nämlich auch einfach 5 Euro Eintritt pro Besucher nehmen und da ändert sich einfach nicht wirklich was dran an dem Preis. Also der bleibt gleich. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein kleines Festival, also wirklich kleines Festival, wo ich sage, ich nehme nur einen Fünfer, dann nehmen die das gleiche davon, als wenn ich sage, ich nehme 35 Euro. Und das finde ich halt ein bisschen unfair. So, ihr könnt euch das auf gema.de einfach mal angucken. Da gibt es diesen Tarif- oder Preisrechner, da könnt ihr dann mal ein bisschen mit rumspielen. Ist ganz interessant. Es gibt auch noch so ein paar Einschränkungen, wenn ihr früh damit anfangt. Früher war es mal, ich glaube, wenn man vor 15 Uhr beginnt, dann wird es ein bisschen teurer, als wenn man erst nach 15 Uhr beginnt. Das scheinen die alles ein bisschen angepasst zu haben. Da ändert sich gar nicht so viel, wenn ich daran rumschraube an diesen Stellschrauben. Wichtig scheint hier vor allen Dingen die Kapazität zu sein. Wenn ich sage, ich verkaufe statt 500 Tickets 1000 oder da können 1000 Leute dran teilnehmen, dann kostet es nämlich direkt 241,40 Euro. Alles nicht die Welt, hatte ich tatsächlich schlimmer in Erinnerung, beziehungsweise die Tarife wurden da ein bisschen angepasst und ein bisschen fairer gemacht, scheinbar. Bin ich jetzt aber auch nicht so drin. So, was ist wichtig? Wichtig ist, dass ihr die Veranstaltung voranmeldet und zwar bevor sie stattfindet. Und ja, die GEMA kontrolliert. Mir ist es tatsächlich passiert, da hatte ich eine kleine Veranstaltung in einem Jugendzentrum, da waren so Proberäume drin und die meisten Bands, die da gespielt haben, kamen aus diesen Proberäumen. Ich wusste, da ist nicht eine Band dabei, die GEMA-pflichtige Musik spielt. GEMA-pflichtig heißt, der Komponist des Stücks ist GEMA-pflichtig und hier wird es nämlich auch noch unfair. Es ist egal, ob ihr jetzt auf unserem hypothetischen Festival von 12 Uhr mittags bis 23 Uhr einen Song spielt, der GEMA-pflichtig ist oder ob jeder einzelne Song GEMA-pflichtig ist. Das spielt keine Rolle. Ein Stück GEMA-pflichtig bezahlt ihr für die komplette Veranstaltung und das ist eine harte Ungerechtigkeit, finde ich, weil was soll der Mist? Also ehrlich, also wir müssen sowieso die Musikfolgen einreichen, also wenn der große Tag der Veranstaltung gekommen ist und die Bands sind alle da, dann rennt ihr rum mit schön vorher ausgedruckten Zetteln, die nennen sich Musikfolgebögen, kann man sich runterladen bei der GEMA, da müssen die oder sollten die auftretenden Bands dann eintragen, welche Stücke die spielen und wer der Komponist ist. So, jetzt kleiner Pro-Tipp, wenn ihr wisst, das ist alles GEMA-frei, dann sollen die Band am besten selber oben einmal schön in dick auf den Bogen draufschreiben GEMA-frei, weil dann bezahlt ihr nämlich auch nichts dafür. Das müssen die aber machen. Ihr müsst diese Bögen einreichen. Die kann man mittlerweile auch online einreichen. Früher musste man die per Post da hinschicken. Und ja, wie gesagt, wenn ein Stück dabei ist, was GEMA-pflichtig ist, bezahlt ihr für den ganzen Abend. Also achtet da bitte drauf und klärt die Bands auch auf, dass sie vielleicht jetzt dann nicht noch Highway to Hell als letztes covern. So, weißt du, der ganze Abend ist gut und GEMA-frei gelaufen. Und dann, und jetzt noch für euch Highway to Hell. Freut sich AC/DC, freut sich die GEMA und euer Portemonnaie ärgert sich, weil dann seid ihr nämlich dran. So, aber nochmal, entweder ihr klärt das im Vorfeld, dann müsst ihr trotzdem die ganze Veranstaltung anmelden. Dann könntet ihr allerdings, wenn ihr euch sicher seid, dass keinerlei GEMA-pflichtige Musik gespielt wird, dann sagt ihr, wir wollen aber vielleicht Pausenmusik spielen, die dann GEMA-pflichtig ist, also irgendwas vom Band. Dann könnt ihr das vielleicht als Party oder so anmelden. Das habe ich dann auch schon mal gemacht. Im Zweifelsfall kann man mit denen auch ganz gut sprechen. Einfach mal den Telefonhörer in der Hand nehmen und mit denen reden. Geht ganz gut. Dann meldet man das einfach als Party an. Und dann sind alle im Bilde, dann seid ihr eurer Meldepflicht danach gekommen, ihr habt das angemeldet und dann schicken die euch keinen Kontrolleur auf den Hals, weil das war nämlich damals tatsächlich so bei dieser kleinen Veranstaltung, dass dann plötzlich ein netter Herr da stand und sagte, ich habe von dieser Veranstaltung hier erfahren, irgendwie aus der Presse, also man macht ja auch Werbung, das ist ja meistens keine Geheimveranstaltung, wenn man sowas macht. Ja, und dann hat die GEMA da halt jemanden hingeschickt, der dann mal geguckt hat und gesagt hat, ja, das ist nicht angemeldet und deswegen wird es jetzt teuer und teuer bedeutet in dem Fall dann, dass man das Doppelte der Gebühren bezahlen muss, die man bezahlen müsste, wenn man es vorangemeldet hat. Das heißt, dann wird dann alles ausgerechnet und dann wären statt diesen roundabout 140 Euro, die ich jetzt bei unserer hypothetischen Veranstaltung bezahlen müsste, müsste ich dann direkt dann 280 bezahlen. Und das muss ja nicht sein. Heißt aber eben auch, ihr wisst im Vorfeld nicht so richtig, ob ihr da rauskommt oder nicht, es sei denn, ihr klärt das halt komplett mit den Bands ab. Ja, das ist ein bürokratischer Akt. Da müssen wir leider durch, wenn wir veranstalten wollen. Und ja, das soll es im Großen und Ganzen eigentlich zur GEMA sein. Wie gesagt, kleiner Tipp, geht mal auf die Seite von der. Da könnt ihr auswählen, was ihr da vorhabt. Und dann könnt ihr da ein bisschen mit rumspielen. Und dann seht ihr, was die von euch verlangen. Ja, der letzte größere Block. Ach nee, ich hatte ja noch gesagt, dass es wichtig ist, wie viele Leute daran teilnehmen. Das muss ich nochmal ganz kurz aufklären. Da habe ich ja gesagt, also daran berechnet sich das. Bei 500 ist halt weniger GEMA-Gebühren als bei 1000. Aber es ist halt auch eigentlich der GEMA relativ egal, ob die auch kommen. Ne? Also hatte ich ja auch eingangs schon gesagt, wenn die nicht kommen, dann kann es, dann seid ihr trotzdem erstmal dran. Ne? Ich würde die Veranstaltung auch nicht unbedingt, wer weiß wie lange im Vorfeld anmelden, weil dann schicken die euch auch, wer weiß wie lange im Vorfeld schon eine Rechnung. Also macht das ein bisschen kurz vorher erst, dass ihr dann möglicherweise die Rechnung erst kriegt oder dass zumindest die Zahlungspflicht dann erst eintritt, wenn die Veranstaltung schon durch ist und ihr eure Einnahmen gemacht habt, also sprich die Abendkasse dann schon drin ist. Weil sonst ist das Geld erstmal weg und das ist blöd, weil die GEMA, so sehr ich den Laden auch nicht mag, man kann mit denen tatsächlich reden und wenn die Veranstaltung ein totales Desaster ist und da sind dann wirklich nur 5 Peoples gekommen und ihr steht da und macht eh schon Riesenmiese damit, dann lassen die da auch mit sich reden und da gibt es dann auch Mechanismen bei der GEMA direkt, wo man dann sagen kann, ja, die Veranstaltung hat keinen Gewinn abgeworfen. Und dann lassen die da auch mit sich reden und dann hat man da auch dann gewisse Rechte, um dann nichts dafür bezahlen zu müssen oder weniger zumindest. Und da habe ich das ein oder andere Mal bei wirklich schlecht laufenden Veranstaltungen auch von profitiert. Da war ich dann ganz froh, dass ich das nicht Monate im Vorfeld angemeldet habe, sondern dann halt erst ein paar Tage vorher, weil dann war das Geld nicht weg. Und ich konnte dann halt nachher erstmal mit denen klären, wie viel ich denn jetzt zahlen muss. Und das ging dann auch, aber ja, schön ist das alles nicht, weil die sagen halt auch auf der anderen Seite, sobald du auch nur irgendwie in der Gewinnzone bist mit der Veranstaltung, dann haben die halt auch keine Panik davor, dir den Gewinn wegzunehmen. Also ich meine, ja, ist halt einfach ein Kostenpunkt, muss man mit einkalkulieren. Denk da dran, da gibt es gewisse Verpflichtungen. Noch ein ganz kleiner Exkurs, bevor wir gleich zu den Versicherungen kommen. Hier beim Podcast ist es so, wir haben ja eine ganze Zeit lang hier immer Musik eingespielt, das machen wir jetzt ja schon länger nicht mehr und wer jetzt in letzter Zeit unseren Backkatalog gehört hat, der hat vielleicht auch den einen oder anderen hässlichen Schnitt mitbekommen, wo mal ein Musikstück drin war. Ich habe die alle rausgenommen, weil da die GEMA entgegen ihres Versprechens nämlich nicht ausreichend ist, also ich hatte immer so ein bisschen gedacht, so ein bisschen naiv, naja, wenn ich die GEMA bezahle und das wäre jetzt hier für Rost und Stahl tatsächlich nicht so viel gewesen monatlich. Ja, ich gesagt, ja komm, machen wir das, dann bezahlen wir das, dann können wir hier Musiksnippets einspielen. Aber das reicht in dem Fall tatsächlich nicht aus, weil da nicht nur die Komponisten beteiligt sind, sondern die GEMA muss bezahlt werden und man muss sich auch noch die Erlaubnis von demjenigen, der die Rechte an den Aufnahmen hat, einholen. Also sprich in der Regel das Label oder so, ne? Die eben die Aufnahmen finanziert haben und die, ja, die müssen dir dann eine Lizenz geben, da können die auch Geld für verlangen. Ich weiß nicht, ob das die Labels machen, aber also werden sie schon machen, aber möglicherweise lassen sie sich das halt auch bezahlen und unabhängig davon, ob man dafür bezahlen muss oder nicht, das wäre hier für uns einfach ein zu großer Aufwand gewesen. Aber das habe ich an anderer Stelle auch schon mal erläutert, deswegen hier nur in aller Kürze und jetzt wieder zurück zur Veranstaltung. Der nächste Themenblock, über den ich hier gerne reden möchte, ist Veranstaltung. Das Versicherung habe ich auch schon gesagt, aber ich habe mir da Hilfe geholt vom René. Und ich leite das Interview gleich mit ein paar Sätzen zum Thema Risikomanagement in der Veranstaltungsbranche ein, denn ich habe meine Abschlussarbeit genau darüber geschrieben. Und ja, bei Versicherungen geht es um Risiken und deswegen leite ich das ein bisschen ein. Und dann stelle ich euch den René vor. Die Supporter unter euch kennen den René auch möglicherweise schon, denn im Supporter-Feed gibt es eine schöne kleine Serie, wo sich die Supporter selber vorstellen in einem kleinen Interview mit mir. Und ja, wenn ihr Supporter seid, dann könnt ihr da mal reinhören, dann könnt ihr den René da auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Wenn ihr keine Supporter seid, dann werdet doch Supporter und dann könnt ihr das auch tun. Ansonsten lernt ihr ihn aber auch gleich in dem Interview kennen. Ich hoffe, das hat euch hier ein bisschen Spaß gemacht. Unterstützt uns auf Steady, geht auf rostundstahl.de. Bei Unterstützen könnt ihr dann alles erfahren, was ihr dazu braucht. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview und hoffe, dass wir demnächst wieder ein bisschen mehr über Musik reden können hier. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und sage bis bald. Also, ich habe vor einiger Zeit, das ist schon wirklich ziemlich lange her, es muss so 2010 gewesen sein, eine Abschlussarbeit geschrieben an der Fachhochschule in Gelsenkirchen und habe mich beschäftigt mit dem Risikomanagement nach Kontrak, das ist das Kontrahierungsgesetz, in der Veranstaltungsbranche und habe mich da mit Risiken auseinandergesetzt, die Firmen generell betreffen, aber eben mit dem Schwerpunkt Veranstaltungsunternehmen. Und ich habe mir das Ding nochmal zur Brust genommen heute, bin da mal so drüber geflogen und habe mir mal so ein paar Sachen rausgesucht. Und was ich, also jetzt ohne mich selber loben zu wollen, aber einer der Punkte, die damals für mich wirklich ein Erkenntnisgewinn waren, war, dass man Risiken in verschiedene Kategorien einteilen kann, nämlich beispielsweise in reine und spekulative Risiken. Ein reines Risiko ist eins, dem keine Chance gegenübersteht. Also wenn der Blitz einschlägt, ist eigentlich immer scheiße. Und das spekulative Risiko, das ist das, wo ich sage, naja, ich setze jetzt Geld da drauf und dann kann ich es verlieren oder nicht. Und eine dieser beiden Kategorien kann man versichern. Und das sind natürlich die reinen Risiken, weil die spekulativen Risiken, die da wird mir wahrscheinlich jetzt gleich mein Gast, den ich hier habe, auch nichts anderes zu sagen können, wäre ziemlich doof zu sagen, ich versichere dein unternehmerisches Risiko. Du streichst dir die Gewinne ein und ne. Ja, lass uns über reine Risiken reden und zwar möchte ich gerne reden mit dem René. Hallo René.
Hallo Roshi.
Die Hörer unseres Supporter-Feeds kennen dich schon, da hatten wir eine längere Unterhaltung vor nicht allzu langer Zeit.
Genau.
Und du hattest ja da schon erwähnt, dass du im Versicherungsbereich tätig bist.
Genau, also ich bin Versicherungsmakler.
Genau, und das heißt, du kennst dich mit dem ganzen Thema einigermaßen aus, hoffe ich.
Sollte.
Und jetzt gibt's ja in der Veranstaltungsbranche die berühmte Veranstalterhaftpflichtversicherung, ne?
Genau, das ist ja der Klassiker. Ich behaupte mal, das wirst du wahrscheinlich mir auch bestätigen können, dass du wahrscheinlich auch viele Räume nicht bekommst, wenn du keinen Haftpflichtnachweis bringen kannst.
Oh, ja. Das tatsächlich die Räume, die ich gemietet habe, die waren dann immer mehr so, ist mir alles egal, im Zweifelsfall weiß ich, wo du wohnst. Aber ich habe mich dann tatsächlich selber häufig drum gekümmert, dass ich eine Versicherung gekriegt habe, weil ich einfach Riesenpanik gerade vor Personenschäden und sowas hatte. Aber ja. Bevor wir da jetzt so auf der Oberfläche direkt durchstoßen und zu tief einsteigen, die Veranstalterhaftpflicht ist ja, das sagt der Name ja schon, die ist ja relevant. Hast du eine Idee, was vielleicht für einen Veranstalter noch so relevant sein könnte? Oder sagst du, Veranstalterhaftpflicht deckt schon so viel ab, das also, reicht in der Regel?
Also wenn wir jetzt im Rahmen bleiben von kleinen bis mittleren Konzerten, ja, also ich rede das mal bis 500 Zuschauer, dann würde ich sagen, würde noch eventuell eine Versicherung für das Equipment, für die gemieteten Gegenstände in Frage kommen. Mhm. Das heißt, sprich, ich miete ja oftmals für eine Lichtanlage oder Tonanlage oder dazu, ne, wenn ich eine Veranstaltung machen will. Die sollten nochmal separat versichert werden und vielleicht, was sich auch versichern lässt, ist zumindest zum Teil der Ausfall der Veranstaltung.
Oh.
Das lässt sich tatsächlich auch versichern. Von daher so ein Wacken oder jetzt hier, was war jetzt das letzte Festival? Ja, Wacken muss ja abgebrochen werden oder musste zumindest, war vor 3 Jahren, glaube ich, 2, 3 Jahren, ne?
Ja, 23 mussten sie irgendwann den Zugang sperren,
ja,
weil
genau.
Es zu matschig war. Und davor war ja auch Corona auch ein Thema, ne?
und da, ja, zum Beispiel Corona jetzt oder halt auch, ja, wie gesagt, jetzt bei sowas wie Unwettern oder sowas, dass zum Beispiel ein Festival abgebrochen werden muss, insbesondere die Großen, dürften dagegen versichert sein. Gehe ich jetzt mal sehr stark von aus.
Oh, das ist...
dass zumindest die Kosten ersetzt werden, das ist also der Gewinn natürlich nicht, aber zumindest die Kosten könnten dann ersetzt werden, ne?
Das finde ich echt interessant, weil das ja tatsächlich, hätte ich jetzt erstmal gesagt, Teil des unternehmerischen Risikos ist, wenn du sagst, ich mache es ja gut. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt irgendwie Handel betreibe und das Schiff mit meinen Waren säuft ab, das kann ich ja durchaus auch versichern. Ne? Ja, also,
genau. Und es kann ja auch was anderes Blödes passieren. Muss ja jetzt nicht mal eine große Drama sein. Kann ja auch sein, zum Beispiel, dass einer der Musiker krank geworden ist, ne? Hätte jetzt zum Beispiel uns auch aktuell ja bei Heaven Shall Burn passieren können. Sie sagen, wir finden keinen Ersatz, ne? Und wir haben ja keine Britta Girls da sitzen, ne? Und müssen dann halt die Konzerte absagen, ne? Und das hätte ja auch passieren können, ne? Und sowas lässt sich dann halt auch versichern.
Das ist echt spannend. Auf die Idee bin ich nie gekommen. Also ich hatte mich natürlich immer vertraglich gegen alles, was irgendwie geht, mit den Künstlern abgesichert. Ne? Also so salvatorische Klausel, Vertragsstrafen und so hatte ich natürlich immer drin. Aber ja klar, natürlich, wenn dir einer ein ärztliches Attest unter die Nase reibt und sagt, ich kann heute nicht auftreten, ja, was willst du dann machen? Ist halt erstmal höhere Gewalt. Ne?
Dann genau, oder wie ich das auch nur bei einem anderen Konzert erlebt habe, das war jetzt gut, im Hip-Hop-Bereich war jetzt nicht ganz so dramatisch, aber das war, dass ein DJ seine Plattenkiste verloren hat am Flughafen, ne? Und da haben die es hingekriegt, die haben dann fremden Platten, da war zum Glück ein Festival, da konnte man dann die Platten von anderen nehmen, aber war natürlich dann trotzdem kein Originalset, ne? Und bei einem Einzelkonzert wäre das jetzt natürlich deutlich dramatischer gewesen, ne?
Ja. Und ja gut, ich meine, das kann ja immer irgendein Scheiß passieren, ne? Der Künstler verunglückt auf dem Hinweg, ne? Also, ne, fährt irgendwie in Graben oder so, ne? Ja klar, irgendein Scheiß kann immer passieren. Und da machst du dann nichts, da kannst du dann nachher nicht sagen, du hast aber versprochen aufzutreten, ne? Ja, interessant. Ja,
oder Flieger kommt mit Verspätung oder was weiß ich nicht, ne? Das alles nicht mehr hingebaut, ne?
Ja, spannend. Oh. Aber du sagtest gerade so, das Equipment würdest du separat versichern. Mal so als Laie hätte ich jetzt gedacht, dass das tatsächlich in der Veranstalterhaftpflicht mit abgesichert ist.
Na, also die Veranstalterhaftpflicht, ich meine, man muss jetzt einfach mal vielleicht mal kurz definieren, was das BGB sagt, was deine Haftpflicht ist. Ne? Das heißt immer, wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrichtig verletzt ist, dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Da steht es Paragraph 823 des BGBs. Also das ist so genug vom Fachchinesisch. Und das heißt im Endeffekt, wenn du jemand anderen schädigst, dann musst du natürlich für den Schaden aufkommen. Also als Veranstalter du oder in dem Fall auch speziell gesehen dann halt auch deine Leute, die du dort vielleicht beschäftigt hast oder
Erfüllungsgehilfen.
Die Erfüllungsgehilfen, genau, wie das so schön heißt. Ne? Und das Problem ist allerdings beim Equipment, da kannst du zum Teil einen Schaden nicht auf eine Haftung beziehen. Also zum Beispiel, wenn eine Sicherung durchbrennt von etwas, dann musst du vielleicht trotzdem, sagt derjenige, der es geliehen hat, du musst mir, das Ding ist kaputt zurückgekommen, das ist mir egal, wie es passiert ist, du ersetzt mir die Reparatur. Und es lässt sich ja zum Teil nicht nachvollziehen, ob die Sicherung nicht schon vorher einen Knacks hatte und als du das Ding angeschlossen hast, ne, das elektronische Teil dann durchgebrannt ist oder ob das tatsächlich dadurch gekommen ist, dass da zu viel Saft drauf war oder so. Ne? Das lässt sich meistens im Nachhinein schwer nachzuvollziehen. Und von daher hat dann die klassische Veranstalterhaftpflicht ihre Lücken. Und dafür gibt es dann halt die Versicherung für das Equipment, wo man halt auch quasi All-Risk-Deckung hat. So, also sprich, nicht All-Risk, aber man hat eine sehr, sehr weitgreifendere Deckung als bei der klassischen Haftpflichtversicherung. Kann man zum Beispiel auch, je nachdem, auch zum Beispiel einen einfachen Diebstahl versichern, dass sonst keiner mitmacht. Oder halt auch ganz blöd Bedienungsfehler. Ne? Man hat ja auch nicht immer den Super-Experten am Hack der Tonanlage oder am Licht sitzen oder der gerade hilft, das Bühnenequipment aufzubauen. Und dann können da halt auch Fehler passieren. Ne?
Ja. Und Das ist echt spannend, weil man muss sich, glaube ich, nochmal klar machen, du hattest vorhin das so schön aus dem BGB zitiert, Haftpflicht heißt ja, dass du ja eigentlich Dinge nur damit abdecken kannst, die du auch zu vertreten hast, ne? Und ich glaube, genau, das ist so ein bisschen das Ding, ne? Weil ja, Haften, ja, ich meine, ich will das jetzt nicht nochmal alles wiederkauen, was du gerade gesagt hast, aber es ist ja häufig so dieses, naja, wenn mir da irgendwie was aus Versehen kaputt gegangen ist, ist dann durchaus die Frage, ist das überhaupt eine Haftungsfrage, ne?
Genau, genau, das macht ja auch, das darf man ja auch nicht vergessen, eine Haftpflicht bedient ja nicht nur die Ansprüche, die berechtigt sind, sondern ist in dem Fall ja auch indirekt ein Schutz für dich, weil es halt auch die Ansprüche, die unberechtigt gegen dich gestellt werden, abwehrt.
Mhm.
Ja, also die geht hin und zur Not, wenn die sagen, hey, wir sehen es nicht so, dass unser Mandant oder unser Kunde jetzt da an dem Schaden eine Schuld trägt, die gehen auch hin und fechten mit dir das halt vor allen Gerichten durch. Ne? Also wenn die das so sehen. Ich meine, man muss auch immer sehen, die richten sich da auch immer nach der Rechtsprechung und nach den gesetzlichen Grundlagen. Und da greift halt die Haftpflicht nicht so weit, wie es halt im Fall von teuren Sachen wie Equipment halt notwendig wäre. Ja. Also zum Beispiel, ich mal zum Teil dann nur Zeitwert ersetzt oder oder halt bestimmte Sachen sind halt einfach nicht drin. Wie ich sagte jetzt hier, der einfache Diebstahl. Ne? Man räumt gerade die gemieteten Sachen von A nach B, ne? Räumt die gerade aus dem Laster raus oder so, lässt sie kurz stehen und dann geht einer vorbei und dann hat man anstelle von zwei Kisten haben wir nicht da drei. Ne? Das ist dann. Oh, ne? Da ist versichert die Nummer, aber so eine Haftpflichtversicherung ist das nicht versichert. Ja? Und das ist dann der Punkt, wenn du halt, und das weißt du selber aus deiner Erfahrung, damit Werten von 10.000 Euros rumgehst, die du anmietest, weil muss man ja einfach mal so sehen, so eine Soundanlage ist nicht günstig oder eine Lichtanlage, da möchte man nicht auch womöglich dann noch selber mit der Kreidestelle. Es ist schon höchst ärgerlich, wenn so eine Reparatur oder ein Ersatz von so einem Gerät, wenn du das selbst bezahlen musst.
Ja? Da, und das ist ja noch das, was man vermutlich irgendwie in endlicher Zeit wieder hinkriegen wird. Jetzt denke ich mal an Personenschäden.
Genau. Ne? Ich meine, wir wollen ja jetzt nicht hier das Maximum ausreizen, so wie die Love Parade in Duisburg. Ne? Ja. Das ist immer natürlich so der Super-GAU, der passieren kann. Aber es kann natürlich immer passieren, dass du Sicherungsmaßnahmen vielleicht nicht so einhältst oder dass sich jemand verletzt auf einer Veranstaltung. Ne? Ich meine, wenn dann Stage-Diver unterwegs ist, dann knallt man halt aus 2 Metern Höhe schön flach auf den Boden, weil alle zur Seite rennen.
Mhm.
Dann kann es auch sein, dass du auf die glorreiche Idee kommst, dich dafür haftbar zu machen, weil er sagt, ihr habt mich ja nicht davon abgehalten.
Auch da war ne, super spannend, ne? Wenn ich so überlege, ich habe ja als Veranstalter so ein paar Pflichten, sowas wie Wegesicherungspflichten, ne? Dann gerade wenn ich jetzt auch an Bühnen denke, da muss ich ja ganz viel einhalten, ne? Also nach deutschen Gesetzen ist es ja beispielsweise in der Regel komplett verboten, Feuer auf Bühnen zu machen, zumindest in geschlossenen Räumen. Und da gibt es halt so ein paar Ausnahmen, wenn es szenisch wichtig ist. Eigentlich muss jede Kante, die höher als 1 Meter ist, muss abgesperrt sein.
Ja.
Jetzt stell dir die Bühnenkante vorne vor. Die sind auch schon 2 oder 3 Meter hoch.
Ja, genau. Ne?
Da machst du dann halt noch maximal, also du darfst das natürlich, ne? Das geht, weil es ist szenisch wichtig, dass da kein Zaun vorsteht. Nichtsdestotrotz hast du vielleicht auch die gelbe Markierung auf dem Boden vergessen, die man dann ersatzweise dahin machen sollte und dann fällt der Musiker da runter und bricht sich beide Beine. Ne?
Ja, genau. Und dann ist womöglich seine Tour gelaufen und der sagt dann, ja hier, du hast das nicht gesichert und jetzt haben wir ein bisschen den Ausfall davon.
Was würde denn passieren, wenn ich das sicher? Also mal ganz doof, ich setze vorne wirklich einen Zaun an die Bühnenkante und der klettert da drüber und fliegt dann auf die Schnauze. Das wäre ja dann tatsächlich kein Haftpflichtfall, oder?
Also würde ich jetzt auch erstmal so sehen. Dann hat er sicherlich sich zumindest grob fahrlässig verhalten, weil es war ja nicht seine Absicht, auf den Boden zu klatschen oder hinzufallen. Aber dann lässt sich da sicherlich drüber diskutieren. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass er dann sagt erstmal, ich habe jetzt hier trotzdem Ausfall von bestimmten Konzerten oder sonst was. Und nicht jeder ist halt hier Dave Grohl, der sich mit einem gebrochenen Bein auf die Bühne setzt. Ne? Oder weiß nicht, andere Musiker, weil man da von legendären Storys kennt.
Aber
ne?
das ist ja tatsächlich, deswegen reite ich da so auf den Punkt rum, weil ich das so spannend finde, weil das war jetzt natürlich bewusst überspitzt. Wenn ich jetzt da vorne irgendwie ein Geländer hinmache, da wird natürlich niemand auf die Idee kommen. Aber es könnte ja durchaus sein, dass es eben so Grauzonen gibt, wie, du hast aber vorne die Bühnenkante auch nicht schwarz-gelb markiert. Ne?
Genau.
Und dann ist durchaus die Frage, ob ich nicht das hätte machen müssen, ne? Und da dann haftbar gemacht werden kann. Ne?
Ja, und dann kann es natürlich sein, dass dann geht auch die Versicherung hin und wird dann zur Not das halt bis vors Gericht mit dir begleiten oder auch bis nach dem Gericht und wird dann halt gucken, dann gibt es auch vielleicht Quoteregelungen, gibt es auch sogenannte Quoteregelungen. Also sagt man, es gibt 100% Schuld und weiß ich, der Musiker hat zum Beispiel 50% selber Schuld an dem Unfall und 50% hat dann der Veranstalter Schuld, weil er halt die Sicherungsmaßnahmen nicht so erfüllt hat, wie sie erfüllt werden müssen. Ja, also da gibt es jede Menge Verhandlungsspielräume, die dann halt auch genutzt werden, vielleicht auch zwischen den einzelnen Parteien.
Ja, mega spannend.
Aber das ist dann halt auch was, womit man zum Glück dann sich halt als Veranstalter auch nicht beschäftigen muss oder nicht weiter als nötig mit beschäftigen muss, wenn man so eine Versicherung hat.
Jetzt hatte ich ja so einleitend so hochtrabend mit den ganzen Scheiß von wegen reine und spekulative Risiken und so erzählt. Das sind ja tatsächlich, wenn ich das jetzt so höre, also der Ausfall einer Veranstaltung, den hätte ich jetzt tatsächlich eher in dem Bereich spekulative Risiken eingeordnet, aber ansonsten treten Versicherungen ja immer dann ein, wenn ich sonst nichts tun kann, oder? Also ich kann mich ja gegen Risiken absichern ohne Versicherung. Also ich kann ja beispielsweise die Bühnenkante sichern. Ich kann ja auch irgendwie Rücklagen bilden und sagen, naja, wenn die Veranstaltung ausfällt, dann geht mir nicht sofort die Firma pleite, sondern ist das ärgerlich, aber dann überlebe ich die Nummer schon. Also ich kann es ja durchaus ohne Versicherung machen und soweit ich weiß, gibt es auch keine echten Pflichtversicherungen in dem Bereich, oder?
Nein, also Pflichtversicherung kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Es gibt natürlich behördliche Auflagen, eventuell, ab wann du die Veranstaltung anmelden musst oder sonst was. Aber so wirkliche Pflichtversicherung gibt es jetzt nicht. Was ich jetzt allerdings auch sehe, natürlich Versicherungen sind auch immer irgendwo auch Spekulationen. Ne? Also man bezahlt natürlich einen Beitrag dafür und alle Seiten hoffen, dass nichts passiert. Ne? Und dann gibt es natürlich auch Sachen, wo man auch sagen kann, hat er da wirklich alles gemacht? Hat er sich da nicht vielleicht fahrlässig verhalten in irgendeiner Form oder grob fahrlässig vielleicht sogar als Veranstalter? Ne? Zum Beispiel jetzt die Markierung, weiß ich nicht, die Markierung war halt nicht gut zu sehen aus irgendeinem Grund oder was weiß ich nicht was. Ne, weiß nicht. Ich meine, es gibt natürlich eindeutige Sachen, wie ne, wenn eine Lampe runterfällt von oben oder sowas, das ist halt schon eindeutiger, aber dass da irgendjemand nicht richtig gearbeitet hat. Aber im Haftpflichtbereich gibt es auch zum Teil sehr viele Grauzonen ein bisschen bei der Schuld zur Anerkenntnis oder bei der Schuldsuche. Jetzt wäre es jetzt wirklich schuld und manchmal läuft es dann auch einfach am Ende auf den Vergleich raus. Ja. Aber dann muss man halt auch mal gucken, wenn man so eine Versicherung nicht hat, muss man sich eventuell mit dem Zeug halt auch auseinandersetzen und das muss man sich halt auch sein eigenes Geld dann da reinstecken im Zweifelsfall. Weil man die Haftung ist nicht begrenzt vom Gesetzgeber her. Na, also wenn du einen Schaden von 5 Millionen verursachst, dann musst du halt auch 5 Millionen zahlen. Ne? Und wenn du daran dein ganzes Leben lang rummalochst, dafür arbeiten musst, dann ist das halt so. Ne?
Ja.
Und da sagt dann nicht irgendjemand, der hat Pech gehabt und also eine Versicherung versucht natürlich immer das abzudecken, was natürlich was natürlich nicht zu verhindern gewesen wäre. Aber es gibt natürlich auch viele Sachen, die halt auch damit abgedeckt sind bei einer guten Versicherung, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Pflicht sind.
Mhm.
Ja, also wo man jetzt auch sagt, dass das nicht unbedingt wo man sagt, das ist es nicht normal, dass es übernommen wird. Also wenn man gute Deckungskonzepte hat, da werden auch echt Sachen übernommen, die wenn man gute Bedingungen hat, dann werden halt auch Sachen übernommen, die bei anderen halt nicht übernommen werden. Also die Versicherer selber haben auch einen sehr großen Gestaltungsspielraum.
Ja. Mir fällt jetzt gerade noch einigermaßen spontan ein, weil wir jetzt auch schon so ein bisschen über Haftungsfragen ja die ganze Zeit geredet haben. Jetzt haben ja viele Leute auch eine Rechtsschutzversicherung. Was könnte man da denn machen in dem Bereich, wenn man sich dann nachher mit dem Künstler nicht einig wird, dass jetzt in dem Vertrag nicht 5 Millionen Gage stand, sondern nur 500 Euro?
Ja, also da gibt es natürlich auch eine Rechtsschutzversicherung für, ja. Na, also kann man auch machen, auch für Veranstaltungen oder Veranstalter. Die decken dann halt auch, wenn sie gut sind, auch so zum Beispiel Streitigkeiten mit Behörden ab. Und da kann ja sein, aus dem Grund, dass deine Veranstaltung, die du machen möchtest, gerade irgendwelche behördlichen Auflagen erfüllen muss, mit denen du jetzt nicht einverstanden bist oder sowas. Das kann man natürlich machen. Na, aber aber dann halt auch wirklich dann halt erst im rechtlichen Bereich, also im gerichtlichen Bereich, so nicht rechtlich. Das könnte man machen. Ja, ne, die würden dann halt auch zum Beispiel solche Sachen übernehmen, wenn es zum Beispiel eine Massenpanik bei dir ausbricht und dann halt Leute, wo halt da zu einer Strafe vielleicht bei dir Verschulden nachgewiesen wärst, verdonnert wirst, dass dir vielleicht dann ein Rechtsanwalt auch hilft, dann vielleicht diese Strafe auch auf eine Geldstrafe runterzuhandeln. Ne? Ich meine, auf den Rechtskosten bleibst du bei einem Schuldspruch dann trotzdem sitzen. Also wenn du jetzt eine Straftat begangen hast, also Rechtsschutzversicherung übernimmt auch nicht, bezahlt dir quasi nicht die Straftat unterm Strich oder die anwaltliche Vertretung dafür. Aber so, ich meine, man ist ja schnell auch, besonders bei Personenschäden hat man direkt oftmals die Staatsanwaltschaft im Haus, die Berufsgenossenschaft oder. Man hat direkt mit rechtlichen Fragen zu kämpfen. Und da braucht man aber auch noch keine Haftpflicht, da braucht man auch noch keine Rechtsschutzversicherung. Für den Punkt, da reicht auch die Haftpflichtversicherung.
Ah,
Wenn erstmal
interessant.
guckt, ob die Verschuldung da ist, ob ein Verschulden da ist und die haben natürlich auch ihre eigenen Rechtsabteilungen, die sich damit dann auseinandersetzen und haben auch ihre eigenen Fachanwälte an der Hand und die gehen dann wirklich auch vor und ja, kämpfen dann halt quasi mit dir dann halt auch zumindest so lange, bis eine Schuld nachgewiesen ist. Und wenn diese jetzt nicht vorsätzlich war, wird im Regelfall auch der Schaden übernommen. Also im Normalfall oftmals auch bis zur groben Fahrlässigkeit. Weil fahrlässig, definitiv grobe Fahrlässigkeit wird auch übernommen. Das ist immer so also Abstufung, wie sehr schuld man ist an etwas oder wie fahrlässig man sich verhalten hat bei etwas. Und ja, und Vorsatz ist natürlich klar, ne? Das ist natürlich, wenn du etwas absichtlich machst. Das ist natürlich nicht versicherbar. Also da kommt man nicht drum herum. Aber wie gesagt, also auch die Abwehr oder auch diesen ganzen Rechtsstreit eventuell, der wird zu den größten Teilen von der Versicherung übernommen, dann die Kosten. Ne? Solange bis die Schuldfrage geklärt ist, kann natürlich sein, wenn halt strafrechtliche Konsequenzen drauf folgen oder halt Geldstrafen dir auferlegt werden, dass die wahrscheinlich nicht übernommen werden. Aber so dieser ganze finanzielle Aspekt, ne? Wenn ein Mensch zu Schaden kommt, dann meldet sich ja auch nicht nur er bei dir und verlangt das Schmerzensgeld, sondern kommt ja eventuell auch noch andere Organe auf dich zu, zum Beispiel eventuell die Rentenversicherung oder die Krankenversicherung desjenigen, die dann sagen, hör mal, ich möchte jetzt aber auch Kohle für dich. Ne? Wenn das einer, ich will jetzt keinen Teufel an die Wand malen, aber vielleicht hat jemand einen längeren Berufsausfall von einem Jahr oder zwei, dass er nicht arbeiten kann. Und dann muss man dem halt auch den Verdienstausfall ersetzen und sowas. Ne? Und das sind natürlich Kosten, die können sich ganz schnell läppern. Ne?
Lass uns mal ein bisschen Butter dran machen an die Fische. Ich würde mich da ganz gerne auf die Veranstalterhaftpflicht erstmal beschränken. Aber wenn ich jetzt in so eine Kalkulation gehe für meine Veranstaltung, ich mal mal ein Szenario auf und dann kannst du mir sagen, ob das so halbwegs passt. Ich habe so eine Veranstaltung, die geht, sagen wir mal, ach, irgendwie, was weiß ich, von nachmittags bis nachts irgendwann, so 6, 7 Stunden. Ich habe sowas wie 250 Quadratmeter Veranstaltungsfläche und da gehen so 500 Leute rein und da treten so 4, 5 Bands auf oder so. Womit
Ja.
muss ich da so rechnen?
Also ich würde jetzt sagen, es gibt natürlich Unterschiede am Markt, ne? Aber im Regelfall mit dem mittleren, ja, ich sag mal so wie zwischen 400, 500 bis 600 Euro, also zwischen 400 und 600 Euro ungefähr mit dem Beitrag. So,
Das ist
also ein Tag.
tatsächlich ungefähr genau das, was ich schon vor 20 Jahren dafür bezahlt
Ja,
habe.
da tut sich auch nicht so viel.
Das ist echt krass.
Da tut sich auch nicht so viel, wobei sich bei den Deckungssummen und so weiter da schon einiges getan hat, ne? Und da kann ich auch nur jedem sagen, guckt euch die Bedingungen an. Nur weil etwas günstig ist, heißt das nicht, dass es gut ist. Und nur weil etwas teuer ist, heißt es auch nicht, dass es gut ist. Man
Ja.
guckt da, der Teufel steckt da im Detail, ne?
Wir haben
Also ich möchte
uns.
jetzt auch keine Eigenwerbung machen, aber ich gucke mir gerne ich vergleiche die Bedingungen und gucke dann, was passend ist für einen Kunden, ne? Oder für einen Mandanten von uns. Und das ist halt etwas, was auch jeder Hörer bei sich machen sollte, wenn er sowas plant. Ne? Ich meine, kann auch mal sein, dass, ich meine, auch Veranstaltungen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte eine große Hochzeit machen, ab 200 Leute Indoor und ab 1000 Leute Outdoor, ist das halt auch anmeldepflichtig bei den Behörden. Da muss man sich vielleicht auch mit sowas auseinandersetzen. Und ganz ehrlich, auch
Bist auch
auf einer Hochzeit weiß
Veranstalter,
ich,
ne?
ja, genau, und dann bei einer Hochzeit weiß auch nicht, weiß auch niemand mehr, ob es Opa Harry das war, der Kloschüssel abgerissen hat oder weiß nicht, ja, ist oder der Cousin, ne, der andere Cousin oder sowas. Ne? Also, da weiß niemand dann hinterher oder, ne? Und von daher kommt der Veranstalter auch hinter, sagt, ja, ne? Das ist auch wichtig. Ein Punkt, den habe ich vergessen bei der Veranstalterpflicht. Es ist wichtig zu gucken, dass auch Schäden durch Gäste mitversichert sind.
Ja,
weil ihr könnt bei der wenigsten Veranstaltung hinter feststellen, wer den Schaden gemacht hat. Die Kloschüssel ist kaputt und keiner weiß mehr, wer es war. Und dann wendet der Veranstalter sich an dich und sagt, ja, ist mir egal, wer es war, du hast den Raum gemietet, du bist dafür verantwortlich, ich möchte mal dir die Kohle haben. Ne? Und in einer Kloschüssel lässt sich das vielleicht noch verschmerzen, aber kann ja auch mal was Teureres sein, was da zum Bruch geht.
Naja, das teure Gemälde, ne, im Rittersaal oder so, ne.
Ich weiß nicht, ne. Ja, also, ja, Hochzeitslocations haben wir oftmals, ne, sind ja oftmals in einem hochwertigeren Rahmen als Metal-Konzerte, ne. Nichts gegen Metal-Konzerte, aber, ne, das, wenn ich an Helvete denke oder sowas, das ist nicht gerade die hochwertige Einrichtung, das ist eher rustikal, ne. Ja, da geht eher wenig kaputt, ne.
Ja, und es ist ja häufig auch darauf ausgelegt, dass es eben ein bisschen rauer zugehen darf,
ne? Genau, genau, ne. Aber, ne, ist ja auch, wie gesagt, vielleicht plant jemand eine große Hochzeit oder sowas und sagt dann, jo, ne? Ja, möchte ich jetzt hier.
Super spannend. Das, also dieses Thema, das ist, glaube ich, so ziemlich das Letzte, wo man dran denkt, wenn man kalkuliert, aber das ist eigentlich ist das super wichtig. So.
Das ist super wichtig. Ich sage immer, weißt du, so den Sachschaden kann man vielleicht noch kalkulieren, ne? Wenn man sagt, so, ich miete mir jetzt die Soundanlage und die kostet dann halt im Extremfall 10.000 Euro. Kann ich vielleicht mit rechnen, ne? Nehme ich mir zur Not einen Kredit auf oder so und zahle das dann ab. Aber einen Personenschaden oder einen größeren Schaden kann ich nicht kalkulieren, ne? Das ist eine Sache, ich weiß nicht, wie teuer ein Menschenleben ist unterm Strich, ne? Oder wie teuer es wird, wenn der ganze Laden abfackelt, weil das kann sich keiner von uns leisten, ne? Sind wir mal ehrlich. Keiner kann sich leisten, wenn so ein dickes Ding abbrennt, weil da jetzt irgendwie einer meinte, von deinen Helfern da, weiß nicht, einen Kurzschluss verursachen zu
müssen. Ja, oder irgendwo hinten rauchen neben der Gasflasche, ne?
Ja, ja. Genau. Ja. Ja. Und das kann keiner kalkulieren, ne? Und wie wir jetzt beide auch schon öfter gesagt haben, man haftet auch für die Leute, die halt auch für einen dann da tätig sind, ne? Also ob es jetzt die Helfer sind, die man engagiert hat, ob es jetzt deine Freunde sind, die dort helfen, ne? Es ist ja in dem Punkt vollkommen egal, weil du bist der Veranstalter, du bist derjenige, der die quasi beauftragt hat, und die handeln in deinem Namen in dem Punkt, ne? Und da müssen wir auch weggehen aus dem normalen privaten Bereich, ne? Also, da ist man halt im gewerblichen Bereich unterwegs und da ist die Verschuldensfrage, da schon ein bisschen ernster zu stellen als im privaten Bereich. Ne? Wobei ich auch jedem nur raten kann, sich eine Privathaftpflicht zu holen. Ne? Also das sollte jeder schon haben.
Ja, die kostet auch tatsächlich gar nicht mal so viel. Ne?
Die kostet auch nicht viel. Ne? Also auch gute Sachen, die kosten da nicht viel. Ne? Also von daher, da sollte jeder schon haben, weil die, sagen wir, 100 Euro im Jahr für eine Familienhaftpflicht, die sollte man da auch haben.
Ja, aber ich merke schon, du brennst für das Thema. Du bist ja auch wirklich auch schon lange und tief drin. Mal ein bisschen unbezahlte Eigenwerbung möchte ich dir gerne gestatten, wenn man sich mit dir über das Thema Versicherung, egal im Privatbereich oder im Veranstaltungsbereich oder sonst wo, auseinandersetzen will. Wie kann man dich erreichen?
Ja, also am besten natürlich unter unserer Homepage vonholz-gmbh.de oder einfach anrufen, wir sind in Gladbeck da zu finden.
Genau.
Telefonnummer könnt ihr googeln. Muss ich jetzt hier, glaube ich, nicht raushauen. Oder ihr spricht halt den Hoshi an, der hat ja auch mit der Kontakt dann.
Ja.
Oder mal bei Facebook mich anschreiben oder so. Irgendwie werdet ihr mich da schon finden.
Genau, du hattest es gerade schon gesagt, in Gladbeck sitzt ihr, ne? Also wenn ihr da mal irgendwie Bedarf habt, wie gesagt, unbezahlte Werbung hier. Geil. Dann wendet euch gerne an den René, der hilft euch da weiter. Ja, René, mega spannend, finde ich super. Und ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal ganz herzlich bei dir für die ausführlichen Infos. Da brauchte ich ja gar nicht viel beitragen zu diesem Veranstaltungs-ABC, 1x1, nicht ABC heute. Ja, sehr cool. Wenn ihr mehr über René hören wollt, in unserem Supporter-Feed gibt es eine Folge, da könnt ihr reinhören für, ich weiß gar nicht, was da der günstigste Tarif im Moment ist, ich weiß nicht, 4 Euro oder irgendwie sowas. Da könnt ihr euch den ganzen Backlog reinfahren, den wir da produziert haben.
Ist auf jeden Fall nicht teuer.
Ja,
ist nicht teuer und es ist wert.
Danke, danke.
Und Witze ist für den Idealismus.
Ja, da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal René und da erfahrt ihr ein bisschen was über ihn und über seine Leidenschaft für Musik und weniger die für Versicherungen. Das haben wir jetzt hier, glaube ich, hinreichend abgeklärt. René, vielen, vielen Dank. Und
kein Problem.
Ich hoffe, wir sehen uns bald.
Ja, hoffe ich auch, ne?